RD. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmit und heute geht es um Verbrechen. Die Faszination daran und wie gehen wir eigentlich mit Kriminalität um? Denn Kriminalität, das Böse, ist beunruhigend und faszinierend. Zugleich könnte man sagen, es ist vielleicht dann auch kein Zufall, dass sehr viele Menschen mit einer gewissen Angstlust sehr gerne auch sogenannte True-Crime-Geschichten hören, egal ob als Podcast oder in anderer Form. Was macht unsere Faszination für Verbrechen genau aus? Und verzerrt sie vielleicht auch dadurch, dass wir so eine gewisse Lust am Schauer haben, die Wahrnehmung von Kriminalität in der Realität, in der Gesellschaft? Da tut es Not, sich einmal polizeiliche Statistiken, Kriminalität und Gewalt und unseren Umgang damit aus wissenschaftlicher Sicht anzuschauen und vielleicht auch Fragen zu stellen, wird die Jugend wirklich immer brutaler? Was wissen wir über sexualisierte Gewalt? Gibt es Gruppen, die öfter kriminell sind als andere? Heute geht es um die großen Fragen der Kriminologie und unsere Gäste Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger plädieren für eine rationale Auseinandersetzung mit dem Thema und sagen, populäre Zerrbilder, mediale Panikmache und Vereinfachung, da müssen wir was gegen tun. Am Ende steht ein Plädoyer auch für eine neue Kriminalpolitik. Und so begrüße ich jetzt Nicole Bögelein, sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Kriminologie an der Universität zu Köln und Gina Rosa Wollinger, Professorin für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Bögelein, schauen Sie noch Krimis, Thriller oder sowas im TV? Müsste Ihnen ja eigentlich langweilig sein, oder?
Nee, ich schaue tatsächlich sehr gerne den Tatort und durchaus auch mal andere Serien, in denen es um Kriminalität aus so einem fiktionalen Aspekt geht. Was ich tatsächlich wenig bis gar nicht konsumiere, sind so True-Crime-Sachen.
Okay, da gibt es einen ganz speziellen Grund für?
Ja, weil ich das kritisch sehe, weil es bei True Crime ja häufig um Einzelfälle, also immer um Einzelfälle geht. Und das sind Fälle, die die Kriminalität an sich so eigentlich nicht ausmachen. Das sind Dinge, die sehr zugespitzt sind, die sehr effekthascherisch sind und häufig auf eine ganz spezielle Opfergruppe, gerne junge Frauen eingehen. Und das hat mit der Realität von Kriminalität insgesamt einfach wenig zu tun.
Da werden wir nachher noch genauer drüber sprechen. Auf jeden Fall, Frau Wollinger, für Sie auch so eine Sache, True Crime, wenn da nur beruflich draufschauen?
Ja, genau. Also Krimis als Unterhaltung habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Gucke ich auch ganz gerne mal. True Crime hat einfach noch so ein anderes Geschmäckle. Das spielt ja genau damit, dass es wirklich ein wahres Verbrechen nacherzählt. Und der Weiße Ring hat das mal ganz gut aufgearbeitet. Die Problematik der medienethischen Aspekte dabei. Was macht das eigentlich für die Betroffenen? Weil die gibt es ja häufig auch noch. Oder Angehörige, die häufig gar nicht richtig informiert sind. Und insofern, für mich hat True Crime oft ja eher so was Voyeuristisches irgendwie, dieser Kitzel, dass das jetzt wirklich ist und mich holt das nicht ab.
Ist das vielleicht auch eine Erklärung, warum dieser Markt so unglaublich groß mittlerweile auch geworden ist, so erfolgreich in allen Varianten, True Crime Podcast und anscheinend ja auch gewollt, gewünscht? Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also True Crime gibt es schon ganz lange. Ne? Da gibt es Vorläufer in den 19. Jahrhundert. Aber wir haben jetzt wirklich in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen regelrechten Boom. Das hat einerseits sicherlich damit zu tun, dass es sehr leicht ist zu produzieren für Medien, weil man einfach Fälle nimmt, die es irgendwie mal gab. Da hat man vielleicht noch im Archiv Materialien. Man kann das dann aufbereiten und so erzählen. Und es ist ein großes Interesse da. Was natürlich dann auch das bedingt, dass wir da so viele Formate haben.
Wie sehr unterscheiden sich denn Ihrer Meinung nach mediale Aufbereitung, Wahrnehmung und Realität? Ist das komplett auseinander in diesen Fällen? Oder ich meine, true heißt ja, es gibt einen Realitätsbezug dazu.
Genau. Also die Fälle sind ja wahr, die sind passiert, aber sie sind nicht typisch für Kriminalität. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den man da ziehen muss. Das heißt, es geht ja meist wirklich um sehr, sehr schwerwiegende Delikte, Mord und Totschlag. So etwas passiert Gott sei Dank nicht so häufig in Deutschland. Das sind die Fälle dann auch die Konstellation zwischen Täter, Opfer, oft ein weibliches Opfer, der Täter vielleicht gar nicht bekannt. Also das ist nicht typisch, was da erzählt wird, auch wenn es Fälle sind, die es so gab. Und die Wahrnehmung von Kriminalität, die ist natürlich ganz maßgeblich davon geprägt, was wir in Medien wahrnehmen. Weil wir ja nicht so viel Kriminalität in Deutschland selbst erleben. Und insofern ist das Bild, was ich von Gewalt habe, von Jugendkriminalität, das speist sich nicht unbedingt aus meiner eigenen Alltagserfahrung, sondern vor allem daraus, was sehe ich eigentlich? Worüber wird auch in den Nachrichten viel berichtet? Und das ist etwas, was ja schon ein gesicherter Befund ist, dass das sehr verzerrt ist und die Kriminalitätslage dann doch oft eine andere.
Frau Bögelein, Sie haben Ihr Buch zusammen mit Frau Wollinger True Criminology genannt. Mythen, Fakten, Hintergründe. So ein bisschen spielen Sie dann aber dann doch mit True Crime. Aber was ist der Anlass, dieses Buch zu schreiben gewesen?
Tatsächlich war unser Anlass so ein bisschen True Crime. Also wir haben das irgendwie beobachtet. Ach, das ist so ein Boom, spannend. Da setzen sich jetzt die Leute endlich mehr mit Kriminalität und auch den wissenschaftlichen Ursachen auseinander. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, nee, das ist nicht der Fall, sondern es geht eben um diese zugespitzten Einzelfälle, die die Realität in Anführungszeichen so gar nicht abbilden. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollen aber dieses Wissen, es gibt ja eine ganze Disziplin, die Kriminologie, die sich wirklich mit Kriminalität beschäftigt, damit, wie sieht das Hellfeld aus, also was die Polizei mitbekommt, welche Verzerrungsfaktoren gibt es da vielleicht, wie sieht das Dunkelfeld aus, also die Dinge, die der Polizei nicht bekannt werden, die aber passieren und die das Leben von Menschen beeinflussen. Was wissen wir aus kriminologischer Sicht über die Ursachen von Kriminalität? Also unser Wunsch war es, dieses Wissen, das oft so ein bisschen in der Uni-Welt und in dieser Wissenschaftswelt verbleibt, tatsächlich auch in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen und das eben mit so einem Sachbuch. Hoffen wir, dass uns das gelingt.
Und das wollen wir heute tun hier auf SR Kultur bei Fragen an die Autorinnen. Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger sind zu Gast mit ihrem Buch True Criminology. Gibt es eine Erklärung für kriminelles Verhalten? Antwort?
Nein. Erklärung gibt es nicht. Ganz viele.
Wird aber ganz gerne gesucht und wird ganz gerne angeführt.
Genau, und das ist auch
oder?
Eine Frage, die wir tatsächlich auch manchmal bekommen. Warum werden Menschen kriminell? Und das kann ich auch verstehen, ne, dass man sich die Frage stellt. Aber wenn man dann doch mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, sieht man, okay, was ist eigentlich Kriminalität? Und das ist ja schon so vielfältig und das verändert sich ja auch. Vor einigen Jahrzehnten war Homosexualität, männliche Homosexualität noch unter Strafe, heute nicht mehr. Also das, was Kriminalität ist, verändert sich. Ja, und die Ursachen sind natürlich sehr vielfältig, weil menschliches Verhalten auch, Gott sei Dank, das macht es ja auch spannend, auch vielfältig ist und viel durch unterschiedliche Sachen beeinflusst und Kriminalität natürlich ganz unterschiedliche Bereiche abdeckt.
Was mir bei der Lektüre Ihres Buchs klar geworden ist, ist, dass es ja, wie Sie schreiben, eine Abweichung von der Norm ist. Das heißt, über das Normal können wir uns irgendwo einigen und sobald man davon abweicht, kann man dann sagen, das ist dann auch Kriminalität. Aber Sie schreiben, das finde ich interessant, über das, was man kann, was man soll und was man muss, das beeinflusst auch, kriminell zu werden. Inwiefern?
Absolut. Also wobei ich möchte vielleicht die Frage noch mal etwas größer machen, nämlich der Punkt Abweichung von der Norm. Es kann tatsächlich auch sein, dass es in manchen Bereichen auch das abweichende Verhalten zur Norm wird. Wenn man sich mal das Thema Wirtschaftskriminalität anschaut und diesen großen Aspekt der Cum-Ex-Verfahren, da wurde uns ja doch offensichtlich, dass es in einer bestimmten Branche eigentlich vielleicht zur Norm geworden ist, sich steuerhinterziehend zu verhalten und den Staat zu versuchen auszutricksen. Das heißt, diese Abweichung ist eben immer eine Frage. Aber was mit der Norm eben wichtig ist, ist, dass es überhaupt gesellschaftlich festgesetzt werden muss. Was ist eigentlich Kriminalität? Also halten wir jetzt Fahren ohne Fahrschein für eine Ordnungswidrigkeit, so wie das falsch parken, oder sagen wir, nee, das ist eine Straftat, wie es nämlich der Fall ist. Das hat dann ganz andere Konsequenzen. Dann können wir da Geldstrafen verhängen, da sitzen möglicherweise Menschen im Anschluss in Haft dafür. Und die weiteren Gedanken dahinter sind, dass es in manchen Gruppen eben unterschiedliche Normen gibt, die dann nicht mit dem übereinstimmen, was sozusagen im Strafgesetzbuch als gültig angesehen wird.
Wie sind die Wechselwirkungen? Darüber schreiben Sie ja auch. Ich sage jetzt mal, wenn eine gewisse Situation, eine Lebenssituation sich dann für jemand, der kriminell geworden ist, auswirkt im Vergleich zu dem, was ihm mitgegeben wurde. Mhm. Das vielleicht ganz kurz mal am Anfang zum Abklären. Also das sogenannte Anlage-Umwelt. Ja. Nicht Problem, aber Dreieck, sage ich jetzt
genau.
mal.
Genau, das war ja so lange die Frage, was ist es denn eigentlich? Gibt es den geborenen Verbrecher? Das war die Vorstellung, die auch in der Nazi-Zeit vorherrschend war. Oder ist es die soziale Umwelt? Heutzutage wissen wir, dass das gar nicht so einfach funktioniert. Also auch das, was wir biologisch mitbekommen haben, ist im Fluss. Unser Gehirn entwickelt sich, ist beeinflusst von dem Äußeren. Also alles wirkt irgendwie aufeinander. Und insofern sind es viele Faktoren. Manche Menschen sind von Natur aus quasi ein bisschen impulsiv. aggressiver. So, das heißt ja, das kann natürlich dazu führen, dass sie eher auch mal über die Stränge schlagen und sich auf irgendwie eine Körperverletzung einlassen. Aber es kommt ja auch darauf an, wie ist das soziale Umfeld. Ne? Gibt es da ein begleitendes Umfeld, was das ganz gut kompensieren kann? Insofern sagt man immer, das ist ja beides irgendwie wirksam und ein Einfluss, und menschliches Verhalten ist auch immer so abhängig von Person und Situation. Also auch, es kann ja auch eine Person mit super Startbedingungen gut integriert ins Leben gehen und dann sonst was für Schicksalsschläge erleben und dann auf der Straße landen und dann ereignen sich ganz andere Sachen. Also es ist immer Person, Situation und das Leben, wir wissen nie, was da alles noch so kommt.
Über die Zuschreibung auch von kriminellem Verhalten, da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber, wenn wir bei den Ursachen unter anderem sind und auch beim Thema, was ist eigentlich mit dem sogenannten Migrationshintergrund, und da eine Einordnung vornehmen heute mit unseren Autorinnen, und zwar zu Gastin Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger hier bei Fragen an die Autorin. Martin Rees hat das getan. Er würde ganz gerne wissen von Ihnen, privates Interesse an Verbrechen als Beschäftigung in der Freizeit und berufliches Interesse zur Verbesserung der Verbrechensbekämpfung sind wahrscheinlich zwei Paar Schuhe, oder, jetzt die Frage, sind Sie eher der rechte und der linke Schuh desselben Paares? Also wo würden Sie sich da einordnen, möchte der Hörer Martin Rees wissen. Also Schnittmenge zwischen dem Studiengang oder dem Studieren und dem Forschen und auch dem privaten Ermitteln.
Also vielleicht kann ich da mal anfangen, die Frage, wie kam ich überhaupt dazu, mich mit diesen Thematiken zu beschäftigen? Und das war schon ganz klar, also ich komme aus der Soziologie, das heißt, da beschäftigt man sich ja schon damit, was ist so das Verhalten von Menschen, wie entsteht Gesellschaft, wie entsteht dann aber eben auch Abweichung. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, es ergibt für mich Sinn, sich sozusagen die Ränder anzuschauen, also diese Bereiche von Verhalten, die nicht gewünscht sind, die irgendwie ausgesondert werden, aber eben auch die Frage der Kriminalisierung, also wo sagt die Gesellschaft, das passt uns jetzt nicht. Und insofern kamen da, und klar, ich hatte auch privat Tatort geguckt, also habe natürlich auch Kriminalität so im Kopf gehabt, aber dann kam so diese wissenschaftliche Idee mit diesem privaten Interesse überein, und mittlerweile ist aber doch schon das wissenschaftliche Interesse deutlich größer und eben auch gerade der Punkt, dass wir versuchen, mit unseren Erkenntnissen da eben auch was beizutragen, dass man gesellschaftlich, politisch und im Diskurs besser versteht, was macht Kriminalität aus.
Gerade die polizeiliche Kriminalstatistik, ein Schlüsselbegriff in Ihrem Buch, PKS, glaube ich, abgekürzt. Inwiefern braucht es da Aufklärung? Es liegen ja Zahlen vor, die werden von der Polizei alljährlich gezeigt. Mhm. Wo ist das Problem?
Ja, und sie werden nicht einfach nur so gezeigt, sondern es gibt eine Bundespressekonferenz. Also die polizeiliche Kriminalstatistik, die PKS, bekommt immer sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Das kann man auch nachvollziehen, weil es sind die Daten, die einmal im Jahr veröffentlicht werden und die angeben, wie viele Fälle oder was für Straftaten die Polizei zu Ende ermittelt hat, die in diesem Jahr sozusagen rausgehen an die Staatsanwaltschaft. Und das Problem dabei ist, dass man ganz viel eigentlich wissen muss, um die gut zu interpretieren. Und das passiert natürlich häufig nicht. Also um mal so die Basics zu sagen, man sollte wissen, es ist nur das Bild der Polizei. Das heißt, es ist eine Statistik, die Tatverdächtige beispielsweise aufführt. Wie das weitergeht, wissen wir nicht. Die PKS wird auch nicht nachträglich korrigiert. Es hängt sehr davon ab, was da drin landet, was wird überhaupt angezeigt. Und auch da gibt es natürlich viele Faktoren, die ein Anzeigeverhalten begünstigen. Und natürlich auch Kontrolltätigkeit der Polizei, Gesetzesänderungen, die dann auch vielleicht ermöglichen, dass plötzlich viel mehr angezeigt werden kann und Zahlen steigen. Also man muss schon immer genau hingucken. Es ist natürlich trotzdem von Interesse, weil es einfach dieses jährliche Veröffentlichen hat und wir da so ein bisschen eine Entwicklung nachzeichnen können. Aber man muss immer eigentlich noch sehr viel so im Hinterkopf haben und oftmals in den Debatten kommt das dann zu kurz.
Also die Interpretation dieser Zahlen, das ist dann eigentlich das Problem an der Sache.
Absolut, weil auch häufig nicht mitgeliefert wird, dass sich ja beispielsweise auch Strafgesetze verändern. Das heißt, wenn wir einen Bereich haben, der neu dazukommt, dann sieht es in den medialen Berichten jetzt erstmal so aus wie, oh, bei sexualisierter Gewalt hat sich ganz viel verändert. Das war so in den letzten Jahren, das hat aber unterschiedliche Ursachen. Zum einen gehen wir davon aus, da müssen wir im Dunkelfeld gerade noch gucken, ob sich das so bewahrheitet, dass die gesellschaftliche MeToo-Debatte dazu geführt hat, also dass wir hoffen und annehmen, dass sich Menschen, die geschädigt werden durch sexualisierte Gewalt, auch trauen und sagen, nee, das war nicht richtig, ich gehe zur Polizei. Zum anderen gab es aber da auch einfach sehr viele gesetzliche Änderungen, sodass Dinge, die vorher nicht angezeigt werden konnten, jetzt angezeigt werden können, sodass einfach sozusagen das Aufkommen sich total vergrößert hat. Und solche Dinge muss man wissen, und wenn man einfach nur schnell mal sich diese Zahlen anschaut, bleibt sowas in Vergessenheit und dann kriegt man ganz falschen Eindruck.
Gerne die Begriffe wieder mehr oder wieder weniger. sind ja ganz schnell gefasst und fassen aber was zusammen, was im Endeffekt dann eine Verzerrung darstellt.
Wie ließe sich die polizeiliche Kriminalstatistik anpassen, um deren Aussagekraft zu verbessern?
Gute Frage. Also ich glaube, das, was halt schön wäre, wenn wir eine Statistik hätten, die wirklich die Fälle von Anfang bis Ende abbilden würden. Und das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben die Statistik der Polizei. Es gibt natürlich auch die Statistik bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht. Aber wir können die nicht zusammenfügen. Und das wäre schon mal etwas, was viel aussagekräftiger wäre. Ich meine, die alte Bundesregierung hatte mal so ein Vorhaben angedeutet, aber das ist dann halt nicht weiter verfolgt worden. Also wir bräuchten eigentlich eine Statistik, die das wirklich ganz abbildet. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt, der wichtig wäre.
Und ein zweiter wäre sicherlich, das wünschen wir uns als Kriminologinnen schon sehr lange, dass wir wirklich eine regelmäßige Dunkelfeldbefragung haben, die es in anderen Ländern gibt, wo man einfach Jahr für Jahr fragt und dann sieht man, aha, okay, da passiert etwas und das ist dann nicht abhängig von Anzeigefaktoren oder anderem, sondern da hat man eine bessere Annäherung an die Realität. Es gibt inzwischen vom Bundeskriminalamt die sogenannte SKIT, Sicherheit und Kriminalität in Deutschland Befragung, die aber im Moment mit einem sehr großen Abstand noch veröffentlicht wird, sodass uns da einfach auch die Zahlengenauheit oder beziehungsweise die Zeiträume zu lang sind, dass wir da wirklich drüber sprechen können.
Also um die Darstellung der Kriminalität in Deutschland, sage ich jetzt mal so ganz groß umfassend, wäre es sinnvoll, wenn man nicht nur die Zahlen des Hellfeldes immer wieder präsentiert, sondern eben, wie Sie gerade sagen, auch das Dunkelfeld betrachtet, weil das natürlich mitunter viel größer sein kann und viel aussagekräftiger. Vielleicht bleiben wir bei der Unterscheidung nochmal. Das Hellfeld ist das, was ich erkennen kann, was ich nachweisen kann, wahrnehmen kann und in Statistiken pressen kann. Wie kann ich denn dann das Dunkelfeld überhaupt erfassen? Das ist für mich eine Frage, die mit ganz viel Dunkel verbunden ist.
Da macht man tatsächlich Bevölkerungsbefragungen. Also man zieht eine Stichprobe aus der Bevölkerung und schreibt die an über Briefe und sagt, wollen Sie bitte teilnehmen? Und dann nimmt ein bestimmter Prozentsatz teil und dadurch, dass das statistisch ausgeklügelt ist, kann man dann eben repräsentativ sagen, aha, in Deutschland sind im letzten Jahr so und so viele Straftaten passiert. Das heißt, man fragt einfach, Sie könnten einen Brief erhalten und da stünde drin, bitte erzählen Sie uns, was in den letzten 12 Monaten vorgefallen ist. Dann fragt man sehr detailliert die Sachen ab und dann fragt man auch ab, haben Sie das zur Anzeige gebracht? Daraus können wir dann ableiten, aha, anscheinend ist da wenig und da wissen wir, dass zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt die Anzeigequote extrem gering ist, sodass wir ohnehin wissen, dass das Hellfeld da sehr unverlässlich ist.
Das heißt, um das Beispiel zu nehmen, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, ganz große Annahme, es passiert viel, viel mehr, als wir wissen. Und gleichzeitig geht es nicht in die Statistik ein. Was bedeutet, andere Dinge, die stärker in die Statistik eingehen, poppen als viel größer auf, als sie eigentlich sind im Vergleich?
Ja, genau. Also die Anteile, wenn wir uns das angucken, was steht in diesem Hellfeld, in den polizeilichen Daten anteilig, dann haben wir da einen ganz großen Anteil an Eigentumsdelikten und Sachbeschädigung und dergleichen. Der Anteil von sexualisierter Gewalt ist sehr klein und Körperverletzung macht auch ungefähr so 10% aus. Also da gehen wir davon aus, da gibt es noch viel, viel mehr, aber es kommt nicht alles zur Polizei, was ja auch okay ist. Ne? Also es ist ja auch nicht das Ziel, dass jetzt alles angezeigt wird, was es für Straftaten gibt. Also jede Beleidigung oder so, ne, das wäre sicherlich auch nicht das Ziel, aber dessen muss man sich bewusst sein. Ja.
Sie hören SR Kultur, heute mit Fragen an die Autorin Nicole Böglein und Gina Rosa Wollinger und wir sprechen über True Criminology, über Mythen, Fakten und was sich vielleicht auch noch drumherum alles verbirgt, was man ein klein bisschen wissenschaftlicher und ein bisschen nüchterner dann in dem Fall auch betrachten sollte. Und da sind wir ganz stark auch bei Gefühlen, denn es geht natürlich um Sicherheit, wenn es um Kriminalität geht und da geht es ganz stark ums Gefühl. Warum ist dieses Gefühl so elementar, Gefühl von Sicherheit? Was sagt das über Kriminalität aus?
Ja, das ist total verrückt. Wir haben tatsächlich, also Sicherheitsgefühl ist etwas, was die Menschen beeinflusst und wir haben ja keinen Zugang zu Kriminalität. Also außer es passiert einem selbst, dann hat man total natürlich ein sehr gestörtes Sicherheitsempfinden, aber erstmal ist man so von dem, was man so mitkriegt und Fälle, die einen beeinflussen, von denen man hört, stören ganz empfindlich das Sicherheitsgefühl. Wir wissen trotzdem, dass Deutschland interessanterweise ein Land ist, in dem die Menschen sich sehr sicher fühlen. Und zwar, das unterscheidet sich räumlich ganz stark. Sie fühlen sich in ihrem Wohnumfeld und in ihrer Nachbarschaft sehr sicher, aber dann gibt es Bereiche, in denen diese Sicherheit ganz stark zurückgeht und zwar auch für bestimmte Gruppen. Ganz besonders ist da der öffentliche Nahverkehr zu nennen. Also da fühlen sich Menschen viel weniger sicher. dann ist noch die Uhrzeit sich anzugucken. Nachts im öffentlichen Nahverkehr fühlt man sich relativ unsicher. Und nach Gruppenunterschieden sehen wir auch nochmal einen Unterschied. Frauen fühlen sich da besonders unsicher und auch Menschen, die eine Migrationsgeschichte aufweisen. Also man sieht, dass es Gruppen gibt, die annehmen, dass sie stärker von Gewalt betroffen sind oder von Delikten und die sich dann sorgen. Und das hat einen Effekt für das reale Leben. Wir wissen nämlich, dass tatsächlich Menschen aus dieser Gruppe dann auch diese Bereiche meiden und sich eher zu Hause aufhalten, wenn
es dunkel ist. Also der Begriff Angsträume, den haben Sie da genutzt.
Genau.
Der entsteht dann auch im Kopf im Endeffekt.
Ja, und das haben wir auch so als typischer im Bereich so Bahnhöfe, ne? Irgendwelche Plätze, die vielleicht auch durch einen offenen Drogenkonsum geprägt sind. Und diese Angsträume, das ist etwas, was auch manchmal oder häufig gar nicht so richtig mit Kriminalität unbedingt unmittelbar verbunden ist. Also das, was uns Angst macht an diesen Räumen oder was dazu führt, sind oft eher sowas wie Verschmutzung. Es riecht irgendwie eklig, Leute schmeißen ihren Müll hin, es werden Drogen irgendwie konsumiert. Und das sind alles eher so Anzeichen, dass so ein soziales Gefüge da nicht richtig klappt. Und unser Kopf generalisiert das dann so, wenn das alles passieren kann und da einfach irgendwie jemand einfach uriniert, wer weiß, was dann noch passieren kann und niemand greift ein. Und insofern sind so Angsträume, also Räume, die man mit so einem starken Unwohlsein dann betritt, nochmal was anderes als Räume, wo auch wirklich viel passiert. Die können zwar eklig und es ist unangenehm sein, das muss aber gar nicht so sein. Und häufig ist das auch so, dass es dann da viele Straftaten gibt. Und andere Räume, Innenstädte, Weihnachtsmärkte, wo wir ein sehr hohes Straftataufkommen haben, die besucht man ja sehr freiwillig und gerne. Und insofern gibt es da auch zwischen dem Gefühl und der Realität so einen Unterschied.
Also ich fand auch den Begriff der Kriminalitätsfurcht, die sich dadurch einstellt, also dass man Angst davor hat, dort könnte was passieren, bleibe ich lieber zu Hause. Und jetzt kommt Überraschung, zu Hause passieren die meisten Verbrechen. Also der Angstraum sozusagen, den ich nicht erkenne oder den ich gar nicht so wahrnehme.
Genau. Also das finde ich auch in den Debatten, die wir führen über Sicherheitsgefühl oder über Kriminalität allgemein. Ne? Also wenn wir irgendwie darüber reden, wie sicher ist Deutschland und nimmt Kriminalität zu, dann nehme ich an, dass viele da genau dieses Bild haben, wie sicher bin ich, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege. Also wenn ich meine täglichen Sachen mache, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich plötzlich angegriffen werde? So, diese Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber Kriminalität passiert ja nicht nur da, sondern ja gerade auch für Frauen natürlich, häusliche Gewalt. Gewalt allgemein ist eigentlich immer oder sehr, sehr häufig in einem sozialen Kontext eingebunden, also in der Interaktion. Man kennt sich irgendwie. Dass man jetzt so völlig aus dem Nichts angegriffen wird von einem wildfremden Menschen, solche Taten passieren natürlich auch, aber das ist eher untypisch.
Wenn sich Jugendliche in der Öffentlichkeit treffen, geschieht das in der Regel friedlich. Von Älteren wird das aber als gefährlich eingeschätzt. Woher kommt diese Ansicht? Aus Erfahrung wohl nicht.
Frau Bögelein.
Sicherlich auch ein bisschen von den Stereotypen, also den Vorurteilen, den Annahmen, die man hat, wie Menschen sich verhalten würden. Und so wie es häufig dargestellt wird, hat man ja das Bild, dass Jugendliche sich stärker kriminell verhalten. Und das sehen wir tatsächlich auch statistisch. Das sehen wir sowohl in der polizeilichen Kriminalstatistik als auch im Dunkelfeld. Das Auftreten von Kriminalität ist in der Jugendzeit einfach am üblichsten. Allerdings muss man auch wissen, die meisten Taten sind bagatellhaft. Also da handelt es sich mal um einen Mutprobeladendiebstahl, eine Sachbeschädigung, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Und die Furcht kann man insofern wirklich auch nochmal beruhigen, als Gewalt passiert auch häufig, wenn sie passiert von Jugendlichen als TäterInnen, aber die Opfer sind dann auch Jugendliche, was Gina gerade schon sagte. Also es ist ja meistens in einer Gruppe oder unter Bekannten oder Freunden passiert das. Das heißt, wenn es da zu Gewalttaten kommt, ist es in der Regel so, dass sich dann eben zwei 18-Jährige, 20-Jährige, was weiß ich, auch miteinander im Kampf oder wie auch immer man das sagen will, befinden. Aber es ist nicht so, dass die dann eine Person, die einfach so vorbeiläuft, angreifen. In der Regel.
Also die Frage, die ja auch ganz groß dahinter steht, ist die Jugend heute brutaler oder krimineller als zuvor?
Ja.
Kann man das beantworten überhaupt?
Naja, wir tasten uns ja immer nur ran an die Realität, aber also man muss sagen, es gibt ja auch schon immer so eine Skepsis gegenüber der Jugend. Ne? Also das hat, glaube ich, auch einfach so eine ganz normale gesellschaftliche Sache, weil die Jugend macht ja auch Sachen anders. Ne? Die sagen irgendwie Sachen wie 6-7 und sonst was. Also die sind ja ein bisschen komisch quasi für die älteren Generationen. Also diese Skepsis gibt es nicht nur jetzt, sondern eigentlich schon immer, dass es so einen schlechten Blick auf die Jugend gibt. Und man muss sagen, nein, die Jugend wird nicht immer schlimmer. Also wir hatten lange Zeit eine sehr im Vergleich hohe Jugendkriminalität, die ging dann sehr stark zurück, hat keiner mitbekommen, darüber wird nicht gesprochen. Und jetzt haben wir seit kurzem wieder Anstiege und die sollte man auf jeden Fall auch beobachten. Die sind auch bemerkenswert, die können wir nicht einfach so wegreden, aber wir sehen nicht einfach so, das wird jetzt alles brutaler oder schlimmer. Da gibt es auch noch mal so ein paar Sachen, die man sich angucken kann, zum Beispiel die sogenannte Raufstatistik der Versicherung. Wenn auf Schulhöfen etwas oder in der Schule etwas passiert, dann ist das ein Versicherungsfall. Daran kann man so sehen, wie hoch sind so die Anzahl von wirklich schwerwiegenden Verletzungen, die in der Schule passieren. Da sehen wir das jetzt nicht, dass die Jugend immer brutaler wird. Aber ja, jetzt seit kurzem nach Corona sind da doch auch Anstiege, die auf jeden Fall auch ein bisschen drüber nachdenken lassen oder uns sensibilisieren lassen sollten, in welchen Lebenslagen sind Jugendliche und was brauchen die, was fehlt ihnen vielleicht auch.
Und nicht zuletzt auch die Frage dann, wie werden sie beispielsweise auch bestraft? Also das ist ja auch so ein Bereich, den sie bearbeiten, ohne da jetzt ganz groß reingehen zu wollen. Es spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie man mit kriminell gewordenen Jugendlichen oder auch Menschen umgeht, um gewisse Tendenzen oder auch ganz andere Wege zu ermöglichen oder zu verhindern, je nachdem.
Und das ist tatsächlich sagenhaft. Also in der gesellschaftlichen Debatte und auch in der kriminalpolitischen Debatte geht es eigentlich immer darum, wenn wir Kriminalität verhindern müssen, wir müssen Strafen erhöhen, wir müssen mehr Menschen ins Gefängnis stecken, wir müssen hier härter agieren. Aber aus Befunden, die wir in der Kriminologie wirklich seit Jahrzehnten haben, wissen wir, dass Strafe nicht das ist, was Menschen bessert. Das ist nicht das, was abschreckt. Das ist nicht das, was Menschen dazu bringt, nicht mehr sich kriminell zu verhalten. Insofern ist gerade das ein Bereich, wo wir uns wirklich wünschen würden, dass sich die Politik auch stärker mit den Befunden, die wir in der Kriminologie haben, und zwar nicht einzelne, sondern wirklich in großer Menge, auch international, also nicht Abschreckung wirkt, nicht Strafen wirkt, gerade bei Jugendlichen. Also wenn es immer wieder um die Debatte geht, sollen die Strafmündigkeitsalter, soll das herabgesetzt werden? Da können wir wirklich nur ganz dringend davon abraten. Jugendliche haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Das ist so negativ, wenn man so einen Eintrag in irgendeinem Register hat. Da müssen wir wirklich versuchen, mit positiven Mitteln die Menschen zu bestärken und zu versuchen, sie zu begleiten.
Also wir sprechen da von Alters Größen, sage ich jetzt mal, von 14 auf 12 wird manchmal schon gefordert. Ja. Das sind ja Kinder im Endeffekt. Ja. Also, aber wie geht man damit um, wenn Kinder morden, was vor kurzem ja auch mal wieder durch die Presse gegangen ist, leider auch passiert ist, wie damit umgehen? Das ist natürlich eine berechtigte Frage.
Das stimmt. Und die Debatte der Strafmündigkeit kam dann ja auch wie immer bei diesen Fällen. Also man muss sagen, das sind ja wirklich ganz schwerwiegende Fälle, die nicht so oft passieren. Also im letzten Jahr gab es 5 vollendete Tötungsdelikte in ganz Deutschland, wo ein Kind getötet hat. Und der Staat hat ganz viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und ich glaube, das geht in diesen Debatten oft unter, dass die Leute das Gefühl haben, wenn nicht gestraft wird, dann passiert ja gar nichts. Nein, so ist das natürlich nicht. Das Jugendamt, Familiengerichte können sehr viel machen. Die Kinder können aus der Familie genommen werden. Sie können auch in eine geschlossene Psychiatrie untergebracht werden. Das sind weitreichende Maßnahmen, bis hin zu Auflagen auch, was in der Familie passiert. Also, und das ist ja genau das, worum es gehen muss. Es muss ja mit dem Kind gearbeitet werden. Und da braucht es nicht das Strafrecht.
Sie hören Fragen an die Autorin heute auf SR Kultur. Eine weitere Frage.
Welchen Stellenwert räumt die Kriminalsoziologie dem Verbrechen oder der Anlage zum Verbrechen ein?
Also der genetischen, würde ich jetzt mal sagen, Anlage.
Ja, da kommen wir so ein bisschen wieder auf den Anlage-Umwelt-Streit zurück. Also wir wissen ja, das alles ist im Fluss. Und insofern, also wir gehen natürlich erstmal vielleicht nochmal ganz kurz in den Rahmen zu setzen. Es gibt nicht den geborenen Verbrecher. Ganz klar gibt es kein Verbrechensgen oder so. Aber man kann natürlich schon sagen, es gibt vielleicht bestimmte Anlagen wie ein bestimmter Charakter, der, wie ich auch vorhin meinte, ein bisschen impulsiver ist oder so, leichter reizbar. Aber auch das ist ja oft auch wiederum geprägt, was erlebe ich auch und was habe ich erlebt, wie ich halt mit meinen Gefühlen umgehen kann. Insofern ist es sicherlich immer so ein Zusammenspiel auch und man kann es auf jeden Fall immer auch im Sozialen steuern oder verändern, ne? Also durch Therapien oder bestimmte Präventionsprogramme auch, die es ja auch viel auch an Schulen gibt oder auch schon im Kindergarten, wo es genau darum geht, ne? Wie kann ich irgendwie gewaltfrei miteinander umgehen. Also insofern geht es nicht darum, da jetzt irgendwas Genetisches zu finden oder das Hormon zu finden oder so. All das spielt natürlich irgendwie eine Rolle für unseren Charakter und unser Handeln, aber wir wissen, das ist ja alles von außen auch beeinflussbar.
Eine weitere Frage.
Gibt es mittlerweile eine gewisse Abstumpfung bei den Menschen, sodass die Empathie fehlt, oder ist das Empfinden zwischen Recht und Unrecht abhandengekommen? Wie sehen die Autorinnen dies?
Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube nicht, dass wir so etwas beobachten können. Also da gibt es, glaube ich, mir ist jetzt keine Studie bekannt, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, aber so, wenn man bestimmte Normen, Bestätigungen etc. in den SchülerInnenbefragungen zum Beispiel abfragt, dann sieht man da jetzt nicht, dass es einen Rückgang gibt dessen, welche Normen, an welche Normen Menschen glauben. Also dieses, dass man sich schon an gewisse Ordnung halten muss, dass es auch ein soziales Gefüge bestärkt und dass man eben in der sozialen Welt lebt, das ist schon etwas, was weiterhin gilt. Und die Frage hat ja auch ein bisschen im Hintergrund eben diesen Gedanken, dass alles immer schlimmer wird. Und da muss ich als Kriminologin einfach nochmal sagen, das ist tatsächlich nicht so.
Und dahinter steckt ja vielleicht auch ein bisschen diese Verrohungsthese, über die wir ja oft reden, ne? Das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Also Verrohung ist auch schlecht zu messen. Wir sehen natürlich in bestimmte Sachen, wo wir uns fragen, ne, Angriffe auf Rettungskräfte beispielsweise, wie kommt es dazu, oder auch in der Bahn oder so. Ne? Und wir sehen auch gerade wieder einen Gewaltanstieg, das muss man ganz klar so sagen. Ne? Also das wären schon so Tendenzen, wo man mal sagen kann, was passiert da eigentlich? Und wir wissen auch noch nicht so richtig, wie der Trend sich da entwickelt, weil der noch recht frisch ist, dieser Gewaltanstieg. Aber wenn wir den Blick mal größer machen, würde ich sagen, wir sind auch eine immer gewaltsensiblere Gesellschaft. Also wenn wir mal uns die 50er Jahre angucken oder so, ja, also Vergewaltigung in der Ehe war so lange, war erst 97 ungefähr überhaupt strafrechtlich möglich zu bestrafen. Und heute reden wir, wenn wir von Gewalt reden, auch von psychischer Gewalt. Wir reden von Stalking, von Mobbing, das ganze Sexualstrafrecht, da ist so viel dazugekommen. Also eigentlich sind wir da immer empathischer und bestrafen auch viel mehr. 2012 das Gewaltschutzgesetz hat auch ganz viel nochmal eingeführt, auch Befugnisse der Polizei erweitert. Also ich würde nicht sagen, dass wir als Gesellschaft da irgendwie empathieloser werden, sondern ich glaube, wir haben da sogar viel, viel mehr im Blick als noch vor vielen Jahrzehnten. Aber in jüngerer Zeit, ne, kann man schon sehen, da gibt es so Anzeichen, um die man sich auf jeden Fall auch kümmern sollte.
Nicole Böglein und Gina Rosa Wollinger sind heute zu Gast. Wir haben noch jede Menge Fragen an die beiden Autorinnen. Es geht heute um True Criminology, also kriminologische Betrachtung von Kriminalität, Gesellschaft und auch dem, was uns so vielleicht nur im Kopf herumspukt. Und wo wir vielleicht ein paar Zahlen zu brauchen, um zu sagen, naja, es ist dann doch ein klein bisschen anders. Und vor allen Dingen gerade auch bei dem Bereich, sage ich jetzt mal, wo es darum geht, wer verübt eigentlich Verbrechen? Da gibt es auch eine politische Handhabe oder eine politische Nutzung dieser Zahlen und dieser Aussagung. Und da sind wir ganz klar im Bereich der Migration. Auch ein Thema, ein Kapitel in Ihrem Buch, aber auch ein Thema, was immer mal wieder auftaucht. Eine Frage, die von mehreren auch gestellt wird. Ja, wie ist es denn nun? Ist es so, dass man sagen kann, der Anteil der Straffälligen oder derer, die kriminell sind und einen sogenannten Migrationshintergrund haben, ist der höher als der, die eben in Deutschland sind und diesen Hintergrund nicht haben?
Da kann man erstmal sagen, ja, das ist so. Das sehen wir im Hellfeld, das sehen wir teilweise auch im Dunkelfeld. Das ist so. Wenn wir jetzt bei dieser Antwort bleiben, dann könnten wir da eine ganz große Debatte drum spinnen. Aber da machen wir ja nicht Stopp, weil wir uns wissenschaftlich damit beschäftigen, sondern wir fragen uns, okay, was liegt denn eigentlich dahinter? Und wenn wir jetzt uns anschauen, gerade zum Beispiel im Thema Gewalt bei Jugendlichen, dann sehen wir, die Faktoren, die da beeinflussen, sind eine ungünstige Lebenssituation sozioökonomisch, der Umgang mit mehreren delinquenten Peers, die Befürwortung bestimmter Gewaltnormen. Und eben auch das Aufwachsen in prekären Verhältnissen. Und da sehen wir dann, dass das unterschiedlich verteilt ist. Also dass Menschen mit Migrationsgeschichte sehr viel stärker von diesen Faktoren betroffen sind als Menschen ohne Migrationsgeschichte. Sodass wir sehen, es ist eigentlich eine Frage von Lebenschancen und Lebenssituationen. Und da sehen wir, dass Menschen mit Migrationsgeschichte offensichtlich schlechtere Startbedingungen haben oder schlechtere Lebensbedingungen haben. Das weist auch außerhalb der Kriminologie diverses Forschungsmaterial nach. Und insofern muss man sagen, nein, ein ursächlicher Faktor ist Migration also nicht, wenn wir uns das anschauen. Das ist insofern auch mir ganz wichtig, weil die Frage eben ist, was vereinheitlichen wir hier eigentlich? Also wenn man sagt, ein Mensch, der eine Migrationsgeschichte hat, ist so, ein Mensch, der hier mit einem deutschen Pass geboren und aufgewachsen ist, ist anders, dann hat man so eine Annahme, dass es irgendwie so eine Kultur gibt, die feststeht. Das wäre aber gerade auch für Menschen, die in Deutschland leben, ja besonders tragisch, denn wenn wir uns überlegen würden, was in der Geschichte alles so passiert ist und wenn wir annehmen würden, das wäre immer so geblieben, dann sollten wir uns vielleicht ganz besonders darauf besinnen, zu denken, nee, wir erklären nicht alles über Kultur, sondern schauen ein bisschen tiefer hinein.
Wie ist denn dann auch im Endeffekt die Handhabe zu sagen, naja, wenn man dann sagt, es gibt einen höheren Anteil und ich nehme das jetzt und sage, wenn ich die gar nicht reinlasse ins Land, dann sinkt dieser Anteil wieder.
Mhm. Ja, so einfach ist das halt auch wieder nicht. Ne? Wir sehen, es gibt einen höheren Anteil, wenn man das vergleicht, und das ist ja immer dieser Vergleich mit der Wohnbevölkerung in Deutschland, mit der deutschen Bevölkerung. So, und dieser Vergleich hinkt natürlich auch schon, weil die Menschen, die zuwandern, sind ja nicht immer ein Querschnitt aus ihrer Gesellschaft. Wir wissen, es sind vor allem junge Männer, und jung und männlich ist sowieso sehr kriminogen, jetzt in Anführungsstrichen. Insofern ist das eh mal so ein bisschen schwierig, was wird hier eigentlich wie ins Verhältnis gesetzt. Mhm. Und die Annahme kann natürlich sein, und ich begegne das auch häufig in Diskussionen, ja okay, die Ursachen sind natürlich nicht die Migration als solches, sondern irgendwie die Lebensumstände, aber wozu soll ich die jetzt hier reinlassen, um dann irgendwie Präventionsarbeit zu machen, dann machen wir doch einfach so. Ich glaube, das funktioniert alles so nicht. Vielleicht zwei Aspekte. Was einmal in dieser ganzen Debatte völlig überschätzt wird, ist der Anteil, wie viel das ausmacht. Weil es ist insgesamt trotzdem nur ein ganz kleiner Anteil. Also wir haben nicht viel Kriminalität in Deutschland. Nicht viele Deutsche begehen Kriminalität. Und die Nichtdeutschen sind es auch nicht viele, aber es sind halt ein bisschen mehr als die Deutschen.
Prozentual.
Prozentual, genau. Aber man könnte sagen, über 90% der Nichtdeutschen in Deutschland sind in einem Jahr nicht mit Straftaten aufgefallen. Also das ist wirklich, und ich glaube, das wird man sich immer nicht so richtig bewusst, es ist nur ein ganz kleiner Teil der Zugewanderten, auch wenn der erhöht ist im Vergleich. Und was wir sehen, wenn wir uns längerfristig mal so ein paar Jahre angucken, ist, seit 2007 haben wir eine Zunahme von Zuwanderung in Deutschland, und zeitgleich hatten wir lange Zeit einen Rückgang von Gewaltkriminalität. Also es ist nicht so, dass wir die Linien nebeneinander legen und sehen, umso mehr Zuwanderung, umso mehr Kriminalität, umso mehr Gewalt, weil halt der Anteil insgesamt halt klein ist, das wirkt sich so nicht aus. Ja, und die Frage, Schotten dicht machen, ich glaube, die ist halt schon an sich total falsch. Wir können nicht sagen, sind wir für oder gegen Migration. Migration findet statt, brauchen wir in ganz vielen Bereichen, wollen wir. Und genauso können wir auch nicht sagen, sind wir für oder gegen Wirtschaft. Es ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft, und man muss sich fragen, wie wollen wir das regeln? Wie wollen wir Migration gestalten? Darum muss es gehen.
Wir haben noch jede Menge Fragen. Hier die nächste.
Gelegentlich hört man, dass etwa die Hälfte der Gefängnisinsassen Ausländer oder ausländischstämmige Menschen sind. Wie interpretieren Sie das? Und machen Sie einen Unterschied zwischen Kriminalität und Terrorismus, wogegen zum Beispiel Weihnachtsmärkte in den letzten Jahren besonders geschützt werden?
Also zwei Teile, vielleicht erstmal den ersten Teil, wie Sie das bewerten mit den Insassen, in Anführungszeichen.
Da muss man sich fragen, wer kommt ins Gefängnis. Damit man ins Gefängnis kommt, muss man erstmal der Polizei am Anfang bekannt werden. Die Straftat muss angezeigt werden. Und wir sehen, dass die Anzeigebereitschaft deutlich höher ist gegenüber Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, also irgendwie migrantisiert gesehen werden. Das heißt, die kommen überhaupt erst in die Verarbeitung der Strafrechtskontrolle. Und dann geht es so weiter, dass die auf dem Weg tatsächlich Nachteile haben. Also wenn man sich zum Beispiel schon mal fragt, U-Haft oder nicht, dann ist der Faktor, dass man nicht deutsch ist und Bezüge ins Ausland hat, schon mal ein wesentlicher Faktor, dass man sagt, okay, da muss man vielleicht erstmal schon mal inhaftieren, sonst entzieht sich der Mensch dem Hauptverfahren. Also dadurch ist die U-Haft wesentlich von Nichtdeutschen geprägt, also auch ein Anteil der Gefängnisinhaftierten. Dann, wenn man weitergeht, gibt es weitere Faktoren im Verfahren, wenn die Frage gestellt wird, wird eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt oder muss der Mensch direkt in Haft? Dann spielt hier die Sozialprognose mit eine Rolle, und da werden wieder Dinge, die man als deutsch gelesener Mensch viel leichter erfüllen kann. Also wie sieht der Bildungsstatus aus? Wie sieht es eigentlich mit den familiären Bezügen aus? Wie sieht es beruflich aus? Also immer die Frage, kann der Mensch sich in der Gesellschaft weiter gut entwickeln? Und da haben einfach Menschen, die nicht deutsch sind, in Anführungszeichen, immer schlechtere Karten. Und insofern ist deren Ergebnis tatsächlich schlechter. Und wir sehen aus den Befunden, Justiz und institutioneller Rassismus ist ein Forschungsprojekt, das ich gemacht habe, dass tatsächlich quantitativ wir sehen können, dass Menschen, die keinen deutschen Pass haben, immer härtere Strafen erhalten. Also die erhalten eher Gefängnisstrafen als Bewährungsstrafen, und die erhalten auch längere Freiheitsstrafen. Und das ist ein ganz großer Teil der Erklärung.
Da eine Einordnung. Die andere Einordnung in Sachen, unterscheiden Sie zwischen Terrorismus und kriminellem Verhalten bei Ihren Studien?
Also nein, das ist natürlich auch mit ein Teil des Ganzen. Ne? Also man muss sagen, die Kriminologie hat viele, viele Unterbereiche. Und da gibt es Leute, die beschäftigen sich nur mit Jugendkriminalität im Schwerpunkt oder vielleicht auch mit Terrorismus, Extremismus. Aber es ist mit ein Teil, ja.
Eine weitere Frage.
In den öffentlichen TV-Programmen gibt es ja einige Berichte über Clankriminalität oder Mafia-Aktivitäten in Deutschland. Wie ist das realistisch einzuordnen? Wird da irgendwas aufgebauscht, um Zuschauer zu finden?
Auch eine spannende Frage, vor allen Dingen damit verbunden, weil es ja gerade auch einen neuen Aktionsplan gegen organisierte Kriminalität, glaube ich, auf Bundesebene vorgestellt gibt diese Woche.
Ja, das Thema Clankriminalität ist auch nochmal so ein Thema für sich, muss man dazu sagen. Also um das kurz vielleicht zu rahmen, es ist sehr fraglich, wen wir da eigentlich, warum wir das so bezeichnen und wen. Also dahinter ist ja die Vorstellung, das sind so Familien, arabische Familien, die vor allem Straftaten begehen, wo alles sozusagen, wo es so einen Kopf gibt und dann ist man sind da alle irgendwie dran beteiligt und so. Und Forschungen zeigen, ganz so ist das gar nicht. Das sind auch sehr lose Netzwerke, es sind auch Jugendliche dabei. Da gibt es durchaus auch Eltern, die das gar nicht gut finden, was ihre Jugendliche tun. Da gibt es auch viele Deutsche, die da irgendwo mit involviert sind. Ja, also dieses ganze Konstrukt ist schon schwierig und wir beziehen das ja wirklich nur auf einen bestimmten kulturellen Raum, in Anführungsstrichen. Also die Schlecker-Familie haben wir nicht unter Clan-Kriminalität gefasst. Und das ist problematisch. Das wird natürlich aber auch von bestimmten Daten dann weiter so beflügelt. Es gibt bestimmte Landeskriminalämter, die machen Lagebilder zu Clankriminalität, wo sie Leute zusammenfassen, nur aufgrund des Nachnamens. Das ist das Prinzip. Ja? Egal, was das so für eine Tat war und ob es der 16-Jährige ist, der einfach mal ein T-Shirt klaut, weil er halt 16 ist. Es geht um den Nachnamen und das ist natürlich höchst problematisch und hat weitreichende Folgen auch für die Leute, die diesen Nachnamen haben und gar nichts mit Kriminalität zu tun haben. Also man könnte sagen, Clankriminalität ist so ein bisschen vielleicht für manche ein gefundenes Fressen in dem Sinne, das ist halt so eine, dass man da so eine Gruppe hat, die man halt so stark abwerten kann, ne? Die vielleicht selbst auch in die Öffentlichkeit gehen und posen
gibt's
und dadurch
ja durchaus
ganz viel.
Auch,
genau, ja. Die gibt es ja durchaus auch. Genau, es gibt die ja auch. Ne? Es ist ja die Frage, wollen wir sie so bezeichnen und unter einen Topf stecken? Und ich glaube, das triggert halt auch, ne? Dieses mit Statussymbolen da irgendwo im Social Media posen und natürlich auch so ein bisschen, na, guckt mal, wir und ihr, ne? Wir können hier den deutschen Staat ausnutzen und so. Das triggert natürlich ein gefundenes Fressen. Aber es gibt auch noch richtige organisierte Kriminalität und da reicht, glaube ich, die sogenannte Clan-Kriminalität gar nicht dran. Nur die würden nicht in Social Media auftauchen, die sind nämlich schön verdeckt und die sollte man vielleicht auch mal mehr adressieren.
Wo wir gerade bei der OK, der organisierten Kriminalität sind, Frau Bögelein, ist das so ein Bereich, gerade mit diesem neuen Aktionsplan, wo Sie sagen, ja, da ist einiges im Argen, also da kann man sehen anhand der Bewegung, da hat Deutschland eigentlich ein richtiges Problem mit oder ist das auch so ein bisschen aufgebauscht?
Das ist total schwierig zu beurteilen, tatsächlich auch aus kriminologischer Forschung. Also das ist, muss man ganz ehrlich sagen, auch ein Bereich, wo die kriminologische Forschung nur so ein gewisses Stück weit vordringen kann und ein gewisses Stück weit eben auch nicht. Was man sich aber durchaus immer wieder eben fragen kann, ist, was ist der Mehrwert sozusagen, wenn etwas organisierte Kriminalität ist? Und das ist für die Strafverfolgungsbehörden, dass sie dann mehr Ressourcen haben, die sie einsetzen können. Also zum Teil ist das durchaus auch gut, in Anführungszeichen, wenn man organisierte Kriminalität hat, weil man dann mehr Beamtinnen und Beamten, mehr Arbeitszeit hat etc. Das ist also ein Punkt, der hier sicherlich auch mit zu bedenken ist, ohne dass ich jetzt irgendwas unterstellen will. Und der zweite Punkt ist, den ich nochmal aufgreifen will, dass wir eben bestimmte Dinge kategorisch nicht unter organisierte Kriminalität fassen, die es aber möglicherweise aufgrund der Ausmaß der Schäden, was ein Charakteristikum von organisierter Kriminalität ist, auch sein könnten. Ich komme nochmal auf den Cum-Ex-Fall zurück. Da sprechen wir nicht von organisierter Kriminalität und die Wirtschaftskriminalität läuft dann immer so ein bisschen unter ferner Liefen, schädigt aber den Staat im hohen Milliardenbereich und insofern aufgebauscht. Ich kann es nicht ganz genau bestätigen, aber auf jeden Fall sollten wir darüber nicht die anderen Dinge vergessen, die auf jeden Fall mindestens genauso wichtig sind.
Das ist ja auch, was Sie mit auch einem neuen Blick sozusagen fordern, dass man eigentlich genug zu tun hat, weil große Fische, um im Bild zu bleiben, gilt es eigentlich zu angeln, aber wir kommen gar nicht dazu, weil wir so beschäftigt sind mit vielen kleinen Fischen, wenn überhaupt Fische. Vielleicht können Sie dann mal ein Beispiel nennen, wo es da hakt.
Wenn ich nochmal, wir haben es am Anfang der Sendung schon mal kurz angesprochen, das Thema Fahren ohne Fahrschein mir angucke. Es sind unfassbar viele Fälle, die sich der Staat jedes Jahr, also die Staatsanwaltschaften bearbeiten müssen, die das Fahren ohne Fahrschein betreffen. Also wo Menschen einfach in einen öffentlichen Nahverkehr oder einen Zug eingestiegen sind und irgendwie 3 Euro nicht bezahlt haben. Und dann ist das Ganze eine Straftat. Das wird von den Verkehrsbetrieben aufgenommen und dann an die Staatsanwaltschaften weitergegeben. Die Gerichte müssen sich damit beschäftigen und entscheiden, ist das, wird das eingestellt oder wird das weiter verfolgt. Dann wird das Ganze teilweise auch verurteilt zu Geldstrafen. Dann wird darüber die werden vollstreckt. Nicht alle Menschen können bezahlen. Die Menschen kommen also in Ersatzfreiheitsstrafe in Haft, weil sie eine Geldstrafe, drei Euro am Anfang mal nicht bezahlt hatten. Das sind ungefähr 7000 Menschen im Jahr in Deutschland. Und das ist eine Frage, wie viel Ressource wollen wir da reinstecken? Auch das Thema Ladendiebstahl wird in der Kriminologie manchmal diskutiert, weil man sagt, okay, das sind beides Delikte, in denen es eigentlich aber auch nochmal ohnehin schon eine zweite Strafe gibt. Denn wenn ich ohne Fahrschein fahre, zahle ich auf jeden Fall die 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt. Für viele Menschen ist das schon die Strafe. Wenn ich einen Ladendiebstahl begehe, kriege ich ein Hausverbot und zahle da auch irgendeine Bearbeitungsgebühr. Wenn Sie mal bei Ihrem Supermarkt schauen, da hängt irgendwie oft sowas wie 200 Euro Bearbeitungsgebühr. Insofern könnte man sagen, das ist doch auch schon eine Strafe. Muss da wirklich der Staat nochmal rein und wie viel kann er eigentlich ändern? Und das ist so ein Wunsch in der Kriminologie, das Strafrecht so ein bisschen zu entrümpeln und da mal zu gucken, wo sollten wir wirklich hingucken.
Wie ist es in Deutschland zu verantworten, dass von Zeit zu Zeit immer wieder ganze Gruppen von Schwerstkriminellen freigelassen werden, weil die Justiz es nicht schafft, in der vorgegebenen Zeit die Anklageschrift zu verfassen?
Da kann man, glaube ich, noch mal ganz gut anknüpfen. Also Entlastung der Justiz würde ja genau das bedeuten, wenn wir sagen würden, diese ganz kleinen Fälle, damit muss sich die Justiz nicht beschäftigen, sondern sie hat dann wirklich Zeit, sich mit den großen Fällen zu beschäftigen. Hätten wir das geklärt, wäre die Frage gar nicht mehr nötig, weil die Zeit da wäre. Und insofern ist uns wichtig eben zu sagen, kümmert euch nicht um die kleinen Sachen, die wirklich nicht so wichtig sind, sondern spart euch die Spucke für die großen Sachen.
Eine Hörerin, glaube ich, hat geschrieben, Pia, genau so heißt sie, vielen Dank dafür, und sie würde ganz gerne nochmal wissen, sie sagt nämlich, die Debatte um organisierte Kriminalität ist paradox, wenn man wegschaut, wenn es um Wirtschaftskriminalität geht, die auch viele angeht. Da würde ich gerne an diese Frage, also sie fragt, was könnte man da besser machen, aber an diese Frage nochmal anknüpfen, Frau Wollinger, wenn man ja den Fokus so ein bisschen verliert, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann ist das die eine Sache. Können die Wirtschaftskriminalität begehen, im großen Maßstab sich auch einfach viel besser rauswinden, weil sie erstens mehr Geld, mehr Macht, mehr Anwälte haben?
Ja, auf jeden Fall.
Und zweitens genau darum wissen, dass die anderen viel zu beschäftigt sind, sie zu verfolgen?
Ja, und da kommen wir auch wieder zur Abschreckung, was wir am Anfang noch mal hatten. Abschreckend wirkt ja gar nicht unbedingt die Strafhöhe, sondern die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Ja, über die Strafhöhe wissen viele TäterInnen auch gar nicht Bescheid. Ich habe selbst auch Interviews geführt mit Inhaftierten in Haft. Die haben keine Ahnung, obwohl sie inhaftiert sind, wie hoch eigentlich so der Strafrahmen ist. Es geht oft um die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Also komme ich damit durch oder nicht? Und da brauchen wir eigentlich viel mehr einen Fokus und auf bestimmte schwere Fälle. Und das liegt einfach an einem Willen. Das muss man wollen. Das sind ja kriminalpolitische Entscheidungen, wo Ressourcen reingesetzt werden. Und das ist auf jeden Fall bei der organisierten, also wirklichen organisierten Kriminalität. Da bräuchten wir viel mehr in Bezug auf Wirtschaftskriminalität. Das amortisiert sich ja, das trägt sich ja von selbst. Das ist ja das Paradoxe, weil da ist ja ganz viel Geld rauszuholen. Also das sind ja Summen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Mhm. Damit könnte man richtig was machen in diesem Land. Ja, also es ist überhaupt nicht verständlich, dass man da nicht mehr Kräfte reinsteckt, weil das bringt Geld. Und dann natürlich auch solche Sachen wie zum Beispiel Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung, Arbeitsausbeutung. Das sind alles so Sachen, die gehen so unter, die sind nicht so sichtbar. Und die sind auch erst sichtbar, wenn da wirklich Polizei was macht. Weil das sind Bereiche, da zeigt kaum jemand an. Also es gibt wirklich auch schwerwiegendste Verbrechen in Deutschland, um die wir uns viel mehr kümmern müssten. Und das hat nicht nur was damit zu tun, wie die Gesetzeslage ist und ob wir höhere Strafrahmen haben, brauchen, sondern es hat was mit dem Willen zu tun auf kriminalpolitischer Ebene.
Eine weitere Frage.
Wie erklären die Autorinnen die immer noch bestehende Faszination des sogenannten perfekten Verbrechens, soziologisch oder halt kriminalistisch, also volkskriminalistisch sozusagen?
Also die Faszination für das perfekte Verbrechen, wie ist das zu erklären aus Ihrer Sicht? Ja, versuchen wir es doch soziologisch.
So ein bisschen hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass man denkt, okay, da gibt es Menschen, die sind so schlau, die können Dinge austricksen, die verstehen das System komplett und können es irgendwie hintergehen. Allerdings muss man ja doch sagen, dass das perfekte Verbrechen, häufig wird es, glaube ich, so angedacht im Bereich Mord. Da ist es was, wo man das in Krimis etc. immer so denkt und sagt, oh ja, da ist das und dann gelingt es jemandem etc. Da sind aber ja die Strafverfolgungsbehörden echt gut aufgestellt. Also da ist die Aufklärungsquote extrem hoch. Die liegt bei über 90%. Im Durchschnitt bei allen Straftaten liegt sie nur bei um die 60%. Also da wird wirklich reingebuttert. Und jetzt in den letzten Jahren durch die DNA-Analysen etc. werden ja auch viele Cold Cases, also Fälle, die früher nicht aufgeklärt werden konnten, im Nachhinein noch aufgeklärt. Und Menschen, die 30 Jahre dachten, ich bin damit durchgegangen, ich habe das perfekte Verbrechen verübt, die sind eben nicht durchgekommen. Es war doch nicht das perfekte Verbrechen. Aber nochmal zurück zum Thema Wirtschaftskriminalität. Da scheint es mir sehr viele perfekte Verbrechen zu geben, weil da eben tatsächlich, es gibt keine Entdeckungswahrscheinlichkeit, es gibt zu wenig Ressourcen zur Aufklärung und die Aufklärung wird auch den Menschen, die in der Strafverfolgung arbeiten, nicht unbedingt gleich gemacht. Erinnern wir uns an Anne Brohrhilker, die ja das Cum-Ex-Verfahren geleitet hat und dann frustriert gesagt hat, ich muss hier raus, weil wir kommen hier nicht richtig weiter. Und bis heute, die Delikte laufen weiter und es ist noch nicht ein richtig großer Wurf gelungen.
Das heißt, auch der Antrieb, überhaupt ein Verbrechen zu begehen, darüber schreiben Sie ja auch, gibt natürlich verschiedene Faktoren, die unter anderem, ich fasse jetzt so ein klein bisschen mal, was im Buch auch behandelt wird, also arm-reich, die Debatte spielt da eine Rolle. Es spielt natürlich auch eine Rolle, ob man männlich oder weiblich ist. Da ganz klar gibt es auch Unterschiede. Im Endeffekt haben wir natürlich, und das ist die Frage, haben wir die Wahl, kriminell zu werden oder nicht?
Wir haben alle die Möglichkeit, ja, und ich glaube, wir alle waren auch schon mal kriminell. Also da kann ja jeder Hörerin mal so eigenen Lebenslauf durchlaufen. Ich mache gerne bei meinen Polizeistudierenden mal so Umfragen so zum Thema, was hat man schon mal so gemacht, also ne, im Jugendalter. Ich glaube, das muss man sich mal bewusst werden. Also die Kriminellen sind nicht unbedingt die anderen, sondern wir alle haben auch schon mal Straftaten wahrscheinlich begangen, bagatellhaft, hoffe ich. Und ansonsten ist es halt immer eine Frage, ja, Person und auch Situation. Ne? Wir alle könnten, glaube ich, auch in Lagen kommen, wo wir Dinge tun, die uns jetzt gar nicht so vorstellbar wären.
Eine Frage, die uns nochmal so ein bisschen zurückführt zu dem, wo wir begonnen haben bei True Crime, die gestellt wird. Wie ist es oder wie sehen Sie das? Welchen Einfluss hat es, wenn zum Beispiel in sehr früher Jugend Märchen vorgelesen werden? So fragt unsere Hörerin Christel André. Vielen Dank für diese Frage. Also bei den Gebrüdern Grimm, wenn das auf die Kinder sozusagen einwirkt, ist das schon sozusagen ein Erleben, ein Abschätzen von Kriminalität, Brutalität? Wie sehen Sie das mit den Märchen jetzt als Beispiel, als vielleicht auch präventiver Entwicklungsimpuls, wie Christel André schreibt?
Ja gut, Märchen, ich glaube, da sind wir also wirklich jetzt im pädagogischen Bereich, haben ja nochmal eine ganz andere Funktion und Kinder erleben die ja auch anders. Ne? Die durchlaufen damit ja bestimmte Ängste auch, die dann aufgelöst werden, auch dieses magische Alter, die magischen Figuren. Ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht so sehr mit Kriminalität in Zusammenhang sehen. Also ich glaube, darum geht es nicht. Aber Kinder sind natürlich ansonsten sehr geprägt, ne? Dadurch, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, also vor allem die Eltern. Es gibt so einen schönen Satz, den ich mal gelesen habe, manchmal öffne ich meinen Mund und meine Mutter kommt heraus. Und vielleicht haben wir alle schon mal so ein Phänomen gesehen, dass wir einfach so viel unbewusst aufnehmen von Verhaltensweisen unserer Eltern natürlich und Leuten, die uns nah waren und natürlich da mitnehmen. Wie gehen die mit Frust, mit Ärger um? Wie streiten die? Das sind eher so die prägenden Sachen. Ich würde die Märchen hier verschonen.
Aber zu viel drei Fragezeichen, TKKG oder Gebrüder Grimm kann ich schaden, weil wir sind beim Thema Prävention ja auch irgendwo. Das vielleicht auch als Abschluss für die Sendung. Prävention ist ein ganz großer Punkt. Kann nicht früh genug und nicht vielfältig genug eingesetzt werden, oder?
Mhm. Genau, und Prävention ist vor allem etwas, was in der Regel anders als Abschreckung eben positiv arbeitet. Also wo man sagt, okay, wo kann man Menschen bestärken? Wo kann man wirklich mit Projekten an Orte gehen, wo vielleicht das auch Not tut? Wo kann man Menschen eine Stimme geben? Wo kann man mit denen kreativ arbeiten? Wo kann man mit Menschen, da unterscheidet man dann, richtet man sich an die Gruppe insgesamt, also an alle Menschen sozusagen, so Gießkanne, oder richtet man sich tatsächlich an Menschen, die schon mal Kriminalität begangen haben? Und da ist es eben wichtig, positiv zu bestärken, vielleicht auch mit therapeutischen Ansätzen zu arbeiten.
Nicole Bögelein und Gina Rosa Wollinger waren heute zu Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Das Buch True Criminology, Mythen, Fakten, Hintergründe. In einer Woche, da finden Sie das Buch im Dietz Verlag True Criminology, 302 Seiten für 20 Euro. Je ein Exemplar geht heute an Ulrike Schoma aus Fischbach, Andreas Scheller aus Neunkirchen und Gisela Tascher und natürlich allen, die ihre Fragen gestellt haben. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und nächsten Sonntag 9.04 Uhr dann wieder eine neue Ausgabe. Dann wird Thorsten Schäfer da sein. Sein Buch Die Wildnis in uns, von ungezähmter Natur und inneren Landschaften. Er ist Wildnispädagoge und Journalismusexperte zum Seelenforschen. In eigener Sache kann man sagen, er ist nämlich ausgezogen in die Wildnis Europas, um sie zu entdecken und sagt, es ist auch unsere eigene innere Wildnis, die es da wiederzufinden gilt. Also eine spannende Reise, die da ansteht nächsten Sonntag mit Thorsten Schäfer. Die Wildnis in uns ist das Buch und das Thema. Informationen dazu auf srkultur.de. Mein Name ist Jochen Marmitt. Schönen Sonntag. Tschüss.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Ganz nah dran. Das ARD-Radio-Feature begleitet einen Bundeswehreinsatz in Litauen.
Wir müssen nicht erst verlegen an die NATO-Ostflanke. Wir sind bereits an der NATO-Ostflanke. Wir sind präsent.
An vorderster Front.
Ich muss mich psychisch darauf einstellen, auf diese Schrecken des Krieges. Das ist Teil der Abschreckung.
Das ARD-Radio-Feature. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.